Ich heiße Andi Pohl, ich bin seit 21 Jahren hier in der Gemeinde. Ich bin Jungscharleiter und habe heute ein paar Gedanken, die ich mit euch teilen darf. Heute gibt es eine besondere Predigt, mal wieder, gibt es ja jeden Sonntag. Das ist eine Impulspredigt, das heißt, sie besteht aus ganz verschiedenen Elementen und du wirst heute keine Langeweile haben, weil die Zeit hast du gar nicht. Dann ist schon wieder Tapetenwechsel sozusagen. Wir haben ein Thema, das ist gar nicht so ganz. Das ist unser heutiges Thema. Schau mir in die Augen, Kleines. Und das ist natürlich im biblischen Kontext zu verstehen. Und. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Das ist die Gliederung. Also es gibt nur drei Gliederungspunkte. Aber ich möchte einmal zurück zum. Oh, das tut mir leid, aber jetzt haben wir es. Genau, das ist der Titel. Schau mir in die Augen, Kleines, und das erkläre ich jetzt gar nicht groß, weil das aufgrund der Predigt sich ergeben wird, wie ich dazu gekommen bin. Die Gliederung besteht aus drei Punkten, aus angenommen und sicher, und der dritte Punkt ist was dann. Sieht nicht nach einer Gliederung aus, aber das kommt noch. Der Schwerpunkt, die Schönheit, die Qualität dieser Predigt liegt eigentlich auf angenommen und sicher, und dieses was dann, das hat vielleicht einen komischen Beigeschmack für den einen oder anderen. Für den anderen wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Ich hoffe, dass ich da ganz nah am Wort Gottes bin. Okay. Wir starten. Das kennt ihr irgendwoher. Wir starten mit Punkt 1, angenommen, mit Annahme, und ich bitte einmal die Jungscher nach vorne.
Korinther 6, Vers 20. Ich bin freigekauft und gehöre nun zu Gott.
Epheser 1, Vers 5. Ich bin als Kind Gottes adoptiert.
Erste Korinther 6, Vers 17. Ich bin eins mit dem Herrn, ein Geist.
Kolosser 1, Vers 14. Ich bin erlöst und mir ist vergeben. Kolosser 2, Vers 10. Ich habe Anteil an der Fülle von Christus.
Römer 5, Vers 1. Ich bin gerechtfertigt.
Ich bin gerechtfertigt. Ich bin freigekauft. Ich bin adoptiert. Ich bin erlöst.
Was das bedeutet, kann man an einer Bibelstelle ziemlich gut erkennen, und die gucken wir uns jetzt mal an. Jetzt müsste eigentlich ein Video kommen.
Ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich berühren lässt. Er wüsste, dass diese Frau eine Sünderin ist.
Ich weiß, wer diese Frau ist, Simon. Ich möchte dir etwas sagen. Ein Geldverleiher hatte zwei Schulden. Einer schuldete ihm 500 Dinare, der andere 50. als beide nicht bezahlen konnten, da erließ er die Schuld beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben?
Ich nehme an, der Schuldner, dem er am meisten erlassen hat.
Du hast recht. Siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus und du gabst mir kein Wasser zum Waschen der Füße. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir zur Begrüßung keinen Kuss gegeben. Sie hat mir, seit ich hier bin, unaufhörlich die Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haar gesalbt. Sie hat meine Füße mit duftendem Öl gesalbt. Deshalb sage ich dir, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat, sind ihre vielen Sünden vergeben. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe.
Okay, also die beiden, die Frau und Jesus, die haben eigentlich kaum Worte gewechselt und trotzdem ist da irgendwas Großes passiert. Also die haben sich angeschaut und plötzlich, obwohl sie sich nicht kannten, zeigte sie ihm eine große Liebe. Und das lag einfach daran, dass sie erkannt hat, dass eine große Schuld auf ihr lastet, zum einen, aber zum anderen, dass ihr viel vergeben wurde. Das hat Jesus ja auch nochmal gesagt. Also sie hat erkannt, als sie ihn anschaute, was für eine Last auf ihr liegt, und sie hat aber gespürt, durch diesen Mann wird mir alles vergeben. Es gibt einen Mann, der das sehr gut zusammenfasst, der heißt Roger Libby, ist ein Prediger, und diesen Beitrag darf ich euch leider nicht zeigen, deswegen schlüpfe ich jetzt in die Rolle von Roger Libby. Das mache ich nicht, um witzig zu sein, nur damit ihr wisst, dass ich jetzt Worte sage, die quasi nicht von mir direkt kommen. Und der hat erklärt, was das heißt, angenommen zu sein. Er hat erklärt, was das heißt, sich zu bekehren. Und er hat gesagt, dazu gehören 5 Elemente. Und das erste, wenn du Jesus Christus kennenlernst, ist, dass du erkennst und verstehst, dass du in Gottes Augen ein verlorener Sünder bist, dass du erkennst, dass du ein massives Problem hast, weil du von Gott getrennt bist. Und diese Trennung, da kannst du nichts tun. Keine Taten, keine Werke, kein Lebensstil, der dazu führt, dass du diesen Kontakt, diesen Frieden mit Gott hast. Und das zweite Element, dass du verstehst und erkennst, dass nur Jesus Christus dich erretten kann. Dass es keine andere Möglichkeit gibt als durch Jesus Christus. Und der dritte Punkt ist, dass du erkennst, dass Jesus Christus für dich am Kreuz alles gut gemacht hat. Es gibt nichts, wo er nicht Frieden und Erlösung und Freiheit und Wiedergutmachung herstellen kann. Es gibt nichts. Und der vierte Punkt ist, dass du das für dich persönlich in Anspruch nimmst. Und wenn du diese 4 Punkte, wenn du die verstanden hast und wenn du dein Herz geöffnet hast, dann kommt der 5. Punkt und der gehört laut Roger Libby zur Bekehrung dazu. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, weil er sagt, ich entscheide mich bewusst, mein Leben jetzt unter die Leitung und Führung von Jesus Christus zu stellen. Das heißt, da hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden und das heißt, mein altes Leben existiert nicht mehr, ich bin neu geboren. Also das Entscheidende sind für mich Punkte 1 und 5, weil der Rest ist sehr bekannt. Aber das Erste, diese Schuld, diese Sündenbekenntnis, diese Erkenntnis, ich bin verloren, die ist total wichtig. Wenn du das nicht erfüllt hast, wenn du es nicht verstanden hast, dann brauchst du eigentlich nicht die nächsten Elemente dir anschauen. Und wenn die ersten 4 erfüllt sind, dann ist es tatsächlich so, dass du eigentlich gar nicht anders kannst, als einen anderen Lebensstil zu führen. Und die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, ist, ob du überall einen Haken setzen könntest für dich. Ob du sagst, genau das sind die Elemente, die auch mein Leben radikal geändert haben. Kannst du 5 Haken setzen? Okay, jetzt kommt Punkt 2, ich bin sicher. Die Jungscher bitte nach vorne.
Korinther 1, Vers 21 bis 22.
Ich bin auf einem festen Fundament gestellt, gesalbt und in Christus versiegelt. Römer 8, Vers 1. Ich bin für immer frei von aller Verdammnis. Römer 8, Vers 31 bis 34. Ich werde von Gott nicht mehr verurteilt. Römer 8, Vers 35 bis 39. Ich kann nicht von Gottes Liebe getrennt werden. Philipper 3, Vers 20. Ich bin ein Bürger des Himmels. Philipper 1, Vers 6. Ich bin gewiss, dass Gott das in mir angefangene gute Werk auch zu Ende führen wird.
Frei von aller Verdammnis, nicht mehr verurteilt. Ich bin Bürger des Himmels, ich bin eine neue Kreatur.
Kennt ihr das? Dieser kleine Kröterich sagt ganz entspannt zum Wolf, als dieser fragt, wer ist der Stärkste im ganzen Land? Da sagt er, meine Mama ist die Stärkste, ja, und die hat mich total lieb. Aber die ist zu jedem böse, der mich nicht mag. Und wer bist du, Wolf? Und der Wolf schaut sich die Mami an und sagt, ich bin der kleine liebe Wolf und ich wollte gerade nach Hause gehen. Ja, das ist unsere Sicherheit, das ist unsere Sicherheit. Okay, wir haben eine Bibelstelle, die das wiederum sehr deutlich macht, was es heißt, sicher zu sein bei Gott. Ich würde die Jungs schon nach vorne bitten, es geht vor allen Dingen um Jesus und Petrus.
Noch vor ein paar Tagen hatte Petrus Jesus gesagt, dass er bereit sei, für ihn ins Gefängnis zu gehen, sogar für ihn zu sterben. Daraufhin hatte Jesus erwidert, dass Petrus am nächsten Tag dreimal abstreiten würde, ihn zu kennen, noch bevor der Hahn gekräht hat. Genauso geschah es dann auch. Die Schuld, die Petrus auf sich geladen hatte, war sehr groß.
Jesus hatte aber auch ihm bei der Begrüßung nach der Auferstehung mit der Aussage, Friede sei mit euch, komplett vergeben. Trotzdem war noch ein besonderes Gespräch zwischen den beiden notwendig, weil Petrus sich unsicher war, wie Jesus nach seiner Lüge zu ihm stehen würde. Nach einem gemeinsamen Frühstück bot sich für Jesus die Gelegenheit dazu.
Warte. Simon, Sohn des Johannes. Liebst du mich mehr als diese?
Ja, Herr, du selbst weißt, dass ich dich lieb habe.
Weide meine Lämmer. Warte. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?
Ja, Herr, du selbst weißt, dass ich dich lieb habe.
Hüte meine Schafe. Warte. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?
Herr, alles weißt du. Du selbst weißt, dass ich dich lieb habe.
Weide meine Schafe. Und nun geh.
Simon, Sohn des Johannes. Also Jesus und Petrus, die kannten sich vom Sehen sehr gut, weil Petrus wusste, solange er auf dem Wasser Jesus angeschaut hat, konnte er auf dem Wasser gehen. Dann gab es auch die Situation, wo Jesus umherging und ja, sehr klare Worte gefunden hat für die Menschen und sich viele seiner Jünger von ihm abgewandt haben. Und dann ging Jesus auf seine 12 Jünger zu und sagte, wie ist es mit euch? Wollt ihr mich auch verlassen? Und dann trat Petrus hervor und Petrus schaute ihn an und Petrus kniete nieder. Und dann sagte Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Nur bei dir sind Worte des ewigen Lebens. Wir wissen, dass du der bist, in dem Gott uns begegnet. Wir wissen, dass du der bist, in dem Gott uns begegnet. Die beiden waren sich sehr vertraut. Und dann kam dieser Cut, dann kam dieser Bruch, wo Petrus Jesus verraten hat dreimal, dann krähte der Hahn und dann hat sich Jesus wieder umgedreht und hat Petrus angeschaut. Und Petrus ging weinend weg. Und dann kam die Situation, von der wir eben gehört haben, dass also einmal hatte Jesus schon gesagt, Friede sei mit euch, als er sich das erste Mal seinen Jüngern zeigte. Da war eigentlich Frieden eingekehrt, eigentlich waren die Fronten geklärt. Und trotzdem bedurfte es noch dieses besonderen Gesprächs, wo Jesus gesagt hat, Petrus, warte mal. Also erstmal sagt er Simon, Sohn des Johannes, um diesen Amtsnamen von ihm zu nehmen, um den Druck nicht noch weiter zu erhöhen. Und dann sagte er nicht, wie konntest du nur? Dann sagte er, liebst du mich mehr als diese? Und das war, ja, ich will nicht sagen provokant, aber das war schon von Jesus, das war eine Herausforderung, das war eine Probe. Weil Petrus war ja der, der gesagt hat, Jesus, für dich gehe ich ins Gefängnis. Und weißt du was, Jesus, für dich würde ich auch sterben. Für dich würde ich auch sterben. Und dieser Petrus sagte jetzt, ja, liebst du mich, ja. Aber er sagte auch, ich habe dich lieb. Er sagte nicht, ja, ich liebe dich mit dieser Liebe, mit der du mir begegnest, sondern er sagte, ich habe dich lieb. Also Petrus hatte was verstanden. Und Petrus hatte verstanden, dass diese Liebe, die er Jesus gegenüber zeigt, dass sie nicht aus sich herauskam. Er hat verstanden, dass diese 3,5 Jahre gemeinsamen Weges, diese Kreuzigung und diese Auferstehung, dass das ein unfassbares Zeichen der Liebe war und dass er diese Liebe jetzt wiedergeben konnte. Vorher hat er aus sich geliebt und jetzt hat er verstanden, wer vor ihm stand. Und so sagt er, ja, du weißt, du selbst weißt, dass ich dich liebe. Er hat es gesehen. Sie haben sich angeschaut. Jesus hielt ihn an und sagte, liebst du mich mehr? Und er sagte, du weißt es. Und die Szene gab es dreimal. Du selbst weißt, du siehst es. Und dann kam das Unfassbare. Und da sind wir bei dieser Sicherheit. Das war der Weg, den Jesus mit Petrus gegangen ist. Er hat ihn einfach in diese Hirtenschaft, in diese besondere Rolle hinein manövriert. Und dann kam der große Cut. Und jetzt sagt er, und das ist das unfassbare Zeichen von Liebe und auch von Sicherheit, weide meine Schafe. Er hat genau da weitergemacht, wo er vorher aufgehört hat. Und das Ganze gab es ja dreimal und das war ganz schön hart für Petrus. Ja, weil Jesus eigentlich verstanden hatte, dass er Jesus liebt und Jesus eigentlich begriffen haben müsste, dass es so ist. Aber der musste es dreimal tun, weil auch Petrus ihn dreimal verraten hatte. Okay. Und es gibt noch eine Geschichte, die erzähle ich ganz kurz, weil die für die Kinder schön ist, die kennen die. Und das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn, der sein Erbe bekommen hat, der alles verprasst hat, alles ausgegeben hat. Und dann kam er mit gesenktem Kopf wieder und dachte, hoffentlich nimmt mein Vater mich wenigstens als Schweinehirte an. Denn bei meinem Vater geht es mir besser als Schweinehirte als überall in der Welt. Und er kam und wusste nicht, was ihn erwartet. Und der Vater sah ihn. Ihr kennt die Geschichte, die ist total schön. Hat ihm einen neuen Mantel, einen neuen Ring. Hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Ja? Du warst tot, aber jetzt lebst du. Herzlich willkommen. Da gab es nicht diesen nach dem Motto, du fängst ganz klein an bei den Schweinen, sondern du darfst dir deiner Sohnschaft sicher sein. Okay. Und das, was da passiert ist, möchte ich jetzt mal auf uns übertragen. Ich bin nicht Petrus und du bist nicht der verlorene Sohn, also müsste irgendwas gewesen sein, was für uns erkennbar ist. Und ich möchte das mal versuchen, anhand dieser Zeichnung zu erklären. Wenn du Jesus annimmst, dann geht das nur durch das Kreuz. Dann gibt es nur einen Weg, aus der Finsternis zu einem Kind Gottes zu werden, zu einem Königskind, indem du an Jesus Christus glaubst. Und was man vielleicht erkennen kann, wenn man genau hinschaut, dass dieser Weg eigentlich eine Sackgasse ist, nee, eine Einbahnstraße. Ja? Weil diese Herzen, die sind zu groß, um wieder zurückzukommen. Also bei Gott sind wir sicher. Bei Gott sind wir sicher. Man kann von der Dunkelheit ins Licht, aber eigentlich nicht vom Licht in die Dunkelheit. Jetzt wird ihr sagen, Andipol, woher weißt du das denn? Ja, hat Gott zu dir gesprochen? Ich sage, ja, Gott hat zu mir gesprochen und er spricht auch zu dir, wenn du in sein Wort schaust. Weil da steht es geschrieben und das lesen wir jetzt mal.
Denn mein Vater hat sie mir gegeben und er ist mächtiger als alles andere. Und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Johannes 10, Vers 29.
Was da steht, ist die totale Sicherheit. Das heißt, niemand kann dich aus der Hand des Vaters reißen. Da steht es geschrieben. Das sagt Jesus. Du kannst also aus der Herde Gottes nicht entfernt werden. Aber es gibt eine Bedingung. Es gibt eine Bedingung. Klar, es gibt ja immer einen Haken anscheinend. Es gibt eine Bedingung. Da macht Gott auch keine Ausnahme. Du musst Teil der Herde sein. Du musst Teil der Herde sein, du musst dazugehören. Und dann kann dich niemand entreißen. Und es gibt Menschen, die haben das Gefühl, ich gehöre dazu. Und die sind vielleicht nah dran und kriegen schon eine Menge mit und sind mittendrin, aber sind noch nicht durch diesen, ich nenne es ruhig, Geburtskanal gegangen, wo sie ein neues Herz bekommen haben. Ja? Man ist nah dran, man sagt, ja, ich schwimme mit, alles ist ganz gut, aber irgendwie merkt man gar nicht, dass man so die richtige Teilnahme an der Herde, diese richtige Herzensverwandlung, diesen radikalen Herrschaftswechsel noch gar nicht vollzogen hat. Wir gucken uns mal einen Vers dazu an in der Bibel.
Am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Doch ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch, ihr lebt nicht nach Gottes Gebot.
Der Satz ist ziemlich heftig, diese Bibelstelle, weil diese Personen, die da im Himmel waren, die hatten ja einen Eindruck und das Gefühl, wir gehören dazu. Ja? Und vielleicht sind die das. Vielleicht waren sie da und haben gar nicht verstanden, haben gar nicht erkannt, dass diese fünf Elemente in ihrem Leben gar nicht zum Tragen gekommen sind. Diese totale Erkenntnis, ich bin schuld, ich habe ein Riesenproblem, weil ich bin von Gott getrennt und ich kann nichts tun, um ein Kind Gottes zu werden, um mit ihm versöhnt zu sein. Ob du zur Herde gehörst, das entscheidest du nicht und ich auch nicht. Das entscheidet auch nicht dein Hauskreisleiter, dein Ehepartner, auch kein Ältester dieser Gemeinde. Das entscheidet der Hirte. Das entscheidet Jesus Christus. Und das Schöne ist bei Gott, dass er nicht sagt, ja, spätestens wenn du einmal vor mir stehst, wenn du diese Erde verlassen hast, dann wirst du es erfahren, ob du dazu gehörst oder nicht. Dann würde ich sagen, puh, das ist aber ganz schön riskant. Weil anscheinend haben wir ja gesehen, dass das gar nicht so eindeutig ist, wie man vielleicht meinen könnte. Aber Gott ist aus meiner Sicht an der Stelle sehr entgegenkommend. Er sagt, ich habe ein großes Interesse daran, dass du dazugehörst, dass du zur Herde gehörst. Und deswegen gibt er uns durch sein Wort eigentlich die Hilfe und Unterstützung, die wir brauchen. Er sagt, du hast es auch ein Stück in der Hand. Du kannst wirklich prüfen und sehen, ob du bei mir bist, ob du zu mir gehörst.
Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe.
Und das machen wir jetzt mal ganz praktisch, indem wir uns 6 Punkte angucken. Jetzt könnte man sagen, was gehört das zu der Predigt? Das gehört zu der Predigt, weil heute geht es um die Frage, gehörst du zur Herde? Gehörst du zur Herde? Und deswegen schauen wir uns 6 Punkte an. Und die ersten 3 Punkte, die schauen wir uns einzeln an. Da kannst du dich fragen, bin ich das? Du kannst auch deinen Nachbarn, deine Ehefrau, deinen Zellgruppenleiter, deine Kinder fragen. Erkennst du dich darin wieder? Würdest du sagen, ja, da würde ich einen Haken dran setzen. Das ist irgendwie, das entspricht mir.
Worüber rede ich? Aus der Fülle des Herzens redet unser Mund.
Worüber rede ich? Daran erkennt man, was man im Herzen hat.
Wie behandle ich andere? Daran zeigt sich immer, wo ich mit Gott stehe.
Wenn ich hier durch die Gemeinde gehe und wenn ich hier Fehler mache und ich werde ziemlich harsch angefahren, dann würde ich dir die Frage stellen. Und wenn ich dich harsch anfahre und du sagst, was mit dem Andi los, dann darfst du mir die Frage stellen.
Sieht man die Früchte des Geistes bei mir? Liebe, Friede, Freundlichkeit, Güte, Freude, Sanftmut, Treue, Langmut und Enthaltsamkeit?
Also wir können nicht sagen, Gott ist unheimlich schwer zu erkennen, zu erfahren, mitzukriegen, ob wir deine Kinder sind, ob wir zur Herde gehören. Gottes Wort ist so offensichtlich, so eindeutig. Und das heißt nicht, dass wir diese 6 Punkte, das ist jetzt der dritte, dass wir es alles erfüllen müssen. Aber wir müssen unsere Herzenshaltung erkennen, ist das etwas, wo man erkennt, das spiegelt meine Persönlichkeit, mein Wesen wider. Weil wenn Jesus in dir ist, wenn er dein Herrscher ist, dann sind das früher oder später die Früchte. Daran wird man dich erkennen. So, jetzt kommen die nächsten 3 und die sind eigentlich noch persönlicher. Da kannst du vielleicht deine Frau, deinen Zellgruppenleiter, deine Kinder weniger fragen, sondern du musst vielleicht dich selber fragen und in erster Linie Gott fragen. Das sind 3 Punkte, die noch mal intimer sind letztendlich.
Du fängst an, Dinge gut zu finden, die du vorher abgelehnt hast. Bibel, Gebet und so weiter. Du bekommst plötzlich eine Abneigung gegen Dinge, die du vorher gut fandst. Es ist dir plötzlich nicht mehr egal, was Gott zu deinem Leben sagt.
Verstehst du es? Wenn du Christ geworden bist und du hast komische Gewohnheiten gehabt, dann ist es deine tiefe Sehnsucht, damit aufzuhören. Dann ist deine Sehnsucht, Gott besser kennenzulernen und dich von ihm füllen zu lassen. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, dann ist das ein bisschen komisch. Ja, weil eigentlich ist es so, wenn du ein neues Herz hast, dass dieses Herz auch anders gefüllt ist. Okay, wir kommen zum 3. Punkt. Quatsch. Was dann? Einmal die Jungschar bitte.
Matthäus 5, Vers 13 bis 14. Ich bin das Salz der Erde und das Licht der Welt. Johannes 15, Vers 1 bis 5. Ich bin eine Rebe am Weinstock Gottes mit Christus verbunden und befähigt, viel Frucht zu bringen.
Johannes 15, Vers 16. Ich bin erwählt und bestimmt, bleibende Frucht zu bringen.
Korinther 2, Vers 5. Vers 5. Korinther 2, Vers 5. So. Korinther 2, Vers 5.
Genau, 18 bis 20. Lies ein vor.
Ich bin ein Botschafter der Versöhnung Gottes.
Zweite Korinther 6, Vers 1. Ich bin Gottes Mitarbeiter.
Philipper 4, Vers 13. Ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht.
Okay, das ist, das hören wir uns nochmal an.
Ich bin wertvoll. Ich bin Salz und Licht. Ich bin ein Rebe am Weinstock. Ich bin Gottes Mitarbeiter. Ich bin ein Botschafter Gottes.
Okay, wir sehen jetzt wieder eine Bibelstelle, die genau das verdeutlicht. Und dazu würde ich jetzt einmal die entsprechende Gruppe nach vorne bitten.
Wenn Jesus wiederkommt, wird es ungefähr so sein, wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief alle seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften.
Dem einen gab er 5 Zentner Silberstücke, einem anderen 2 und dem dritten 1 Zentner, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Der Mann mit den 5 Zentnern Silberstücke machte sich sofort daran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben und konnte so die Summe verdoppeln. Auch der die 2 Zentner bekommen hatte, verdiente 2 hinzu. Der dritte aber vergrub den Zentner, den sein Helm anvertraut hatte, an einem sicheren Ort.
Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der 5 Zentner Silberstücke erhalten hatte, trat vor und übergab ihm 10 Zentner. Er sagte:
Herr, 5 Zentner hast du mir gegeben. Hier, ich habe 5 weitere dazu verdient.
Da lobte ihn sein Herr.
Gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du mir treu gewesen. Darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir.
Danach kam der Mann mit den 2 Zentnern. Er berichtete:
Herr, ich habe den Betrag, den du mir gegeben hast, verdoppeln können. Hier, sieh ihn wieder.
Da lobte ihn der Herr.
Gut gemacht, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du mir treu gewesen. Darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir.
Schließlich kam der Diener, dem der Herr 1 Zentner Silberstücke gegeben hatte, und erklärte:
Ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du ernst, was andere gesät haben. Und du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Aus Angst habe ich das Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder.
Zornig antwortete ihm daraus sein Herr:
Was bist du nur für ein böser und fauler Verwalter? Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben, und mir nehme, wofür ich nichts getan habe, hättest du mein Geld wenigstens an einer Bank anlegen können. Dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem mit dem 10 Zentner. Denn wer viel hat, der wird noch mehr bekommen. Ja, er wird mehr als genug haben. Wer aber nichts hat, dem wird selbst das wenige, was er hat, genommen. Und jetzt werft diesen Nichtnutz in die tiefste Finsternis, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt.
Okay. Also ein ganz schön hartes Gleichnis. Ja, der arme Kerl, der nur 1 hatte, 1 Pfund. Und wir werden jetzt so ein bisschen die Erklärung dazu hören, aber auch Nochmal zusammenfassend die Predigt. Das werden vier Teenager machen. Und ich würde mal sagen, dass die ersten beiden nach vorne kommen können.
Morgen. Sag mal, wie kannst du dich eigentlich auf den Text konzentrieren bei all den Projekten, die heute anstehen?
Oh, guten Morgen. Du sag mal, du kennst doch die Bibelstelle im Matthäus-Evangelium. Du kennst doch die Bibelstelle im Matthäus-Evangelium, wo es um das Salz geht, oder?
Ja klar, da wo Jesus sagt, dass wir Salz und Licht sind. Und, hast du eine neue Erkenntnis daraus gewonnen? Aber fass dich bitte kurz, wir haben heute noch viel vor.
Das stimmt nicht, das ist nicht wahr.
Was? Was ist nicht wahr? Wir haben heute doch wirklich kaum Zeit.
Nein, ich meine nicht das. Ich meine, ich bin nicht das Salz, von dem hier die Rede ist.
Aber du gehst doch immer zum Gottesdienst. Du hast deinen eigenen Dienstbereich. Alle deine Verwandten wissen, dass du Christ bist. Warum in aller Welt bist du kein Salz?
Aber das ist es ja gerade. Ich bin nicht das Salz, von dem hier die Rede ist. Das ist es ja gerade. Ich bin das Salz, aber auch nur für die Welt.
Aber du bist doch Salz und Salz bleibt Salz. Jetzt musst du aber echt aufpassen, wer hier deine Gedanken beeinflusst.
Hör zu, ich als Christ bin dazu berufen, meine Umgebung wie eine Speise ohne Unterbrechung zu salzen. Doch bei mir ist es genau andersherum. Ich unterbreche mein Leben für kurze Momente, hole mein Salz aus dem Salzfass und versuche meine Welt um mich herum zu salzen. Aber vor lauter Passivität und Bequemlichkeit hat mein Salz seine Wirkung verloren. Und genau das habe ich gerade bemerkt.
Ach komm, lass uns kurz zum Baumarkt und zu Ikea fahren, damit wir hier anfangen können. Wir haben echt noch viel vor. Wir setzen uns heute Abend nochmal ganz in Ruhe hin und sprechen darüber.
Aber genau das ist unser Problem. Heute Abend sind wir dann wieder zu müde und schalten mit letzter Kraft den Fernseher ein.
Aber so sind doch fast alle Christen unterwegs. Wir beide haben halt unsere christlichen und unsere privaten Projekte. Was bitteschön ist daran so verwerflich?
Ich habe meine Projekte, du hast deine Projekte und teilweise heißt unser gemeinsames Projekt Jesus oder Urlaub oder Renovierung oder andere Leute treffen.
Was willst du mir denn jetzt damit sagen? Wollen wir alles aufgeben und ins Kloster ziehen? Da hättest du dann eben dein Projekt. Nichts tun und Stille aushalten. Da könntest du dich als Salz dann so richtig austoben, oder wie?
Der Projektleiter kann unmöglich zum Projekt werden. Wenn du und ich, wenn wir verstanden hätten, was Annahme von Gott und Sichersein in Jesus bedeutet, dann wäre Jesus nicht unser Projekt, sondern dann wäre Jesus unser Leben.
Nadine.
Ach, hi. Guck mal, hier ist Andis Predigtskript.
Okay.
Also, ich habe selten ein so dichtes Predigtskript gesehen.
Jo, kein Wunder, dass Andis Predigt am Sonntag so vollgestopft wirkte.
Aber beim roten Faden hat er sich echt bemüht.
Welcher rote Faden?
Scherz. Angenommen und sicher. Was dann? So war das doch, oder?
Ja, aber komisch. Das müsste doch eigentlich heißen, Annahme plus Sicherheit gleich ewiges Leben oder so. Was für eine Frage und dann? Also ehrlich, den Titel habe ich auch nicht richtig verstanden.
Hä, wieso denn auch nicht? Also ganz ehrlich, wenn du den nicht verstanden hast, dann hast du ja die ganze Bibel nicht verstanden. Das kann doch nicht dein Ernst sein.
Was soll das denn jetzt heißen? Bist du hier die Oberschlaue oder was? Gott wird immer als so gnädig und barmherzig dargestellt. Wenn es aber dann drauf ankommt, geht es doch nur um die Werke, die wir vorweisen müssen. Der mit dem einen Talent hat seinen Herrn weder angelogen, noch beklaut, noch irgendwie anders geschadet. Und trotzdem musste er sein Talent abgeben, von wegen unverdiente Gnade.
Genau, aber das ist ja das eigentliche Problem. Wir verstehen Gottes Gnade oftmals gar nicht. Ich meine, wer von uns hat denn so wie die Frau erkannt, dass ihr eine unfassbar große Schuld vergeben wurde? Wer kniet denn innerlich vor Jesu Füßen nieder und weint über die eigene Situation? Sind wir dann nicht eher wie der Pharisäer und wollen Jesus auf Augenhöhe begegnen? Der hat doch gar nicht kapiert, welche Rolle Jesus in seinem Leben spielt. Hast du das wirklich verstanden?
Das lasse ich jetzt mal so stehen. Aber dieses Sichersein, das habe selbst ich sofort total gecheckt. Wenn du Kind Gottes bist, wenn Jesus dir ein neues Herz geschenkt hat, dann ist es einfach völlig unmöglich, wieder in Verdammnis zu leben. Du bist erlöst, freigesprochen, eine neue Kreatur. Du bist neu geboren. Diese Geburt kann nicht rückgängig gemacht werden. Das neue Herz kann unmöglich wieder in die Grauzone. Keine Chance.
Wow, das war jetzt richtig gut. Aber jetzt kommt das Finale. Durch totale Annahme und absolute Sicherheit sind wir unfassbar wertvoll.
Okay, das verstehe ich ja. Du bist von Gott adoptiert. Du bist Erbe der Ewigkeit. Nichts kann dir dein Ticket für den Himmel nehmen. Das ist das Evangelium. Damit wären wir fertig. Fast.
Genau, aber nur fast. Denn wir dürfen ja nicht den Hausverwalter vergessen. Er hat allen drei Dienern Pfunde gegeben. Die Anzahl war egal. Alle hatten das gleiche Vorrecht, diesen unfassbaren Reichtum zu verwalten.
Und Gott hat auch uns in dieser unverdienten Gnade, seine Kinder zu sein, unterschiedliche Talente gegeben. Den einem mehr, dem anderen weniger. Dabei werden wir hier auf der Erde immer wieder eingeladen, dieses Vorrecht zu vergessen.
Und anstatt damit etwas anzufangen, anstatt damit zu arbeiten und unseren Schatz durch unsere Pfunde möglichst erfolgreich zu vermehren, entscheiden wir uns manchmal bewusst dazu, unsere Gaben und Talente lieber zu vergraben. Und das, obwohl wir Gott kennen und genau wissen, dass er das auch von uns erwartet.
Das ist tatsächlich unser Privileg und unser Vorrecht. In der Bibel wird auch deutlich, warum wir das als Warnschild Gottes verstehen dürfen und warum Gott an dieser Stelle tatsächlich streng ist.
Erst kommt der Zuspruch und dann der Anspruch von Jesus. Wenn ich also den Zuspruch Gottes in Anspruch nehme, dann werde ich auch von Gott in Anspruch genommen.
Genau.
Hä, aber das ist ja total durchgeknallt. Obwohl er seinen Herrn kannte, hat der Diener nichts für ihn getan. Noch nicht einmal auf die Bank hat er das Geld gebracht. Das ist doch nicht zu fassen. Das ist doch...
Ja, das ist so eine Sünde. Aber weil wir das unfassbare Vorrecht haben, Gottes Reichtum verwalten zu dürfen, sind wir genau hier berufen, wertvolle Werkzeuge seiner unverdienten Gnade zu sein.
Amen. Amen.